Bevor ich mich vorstelle, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Wäre jemand für euch, würde es in Hochdeutsch weitersprechen? Sehr gut, weil ein Schweizer Hochdeutsch hat, ist meistens nicht so schön, so für die Ohren. Ich darf mich vorstellen zuerst, jetzt heisst es noch ein paar Worte zu mir sagen. Mein Name ist Gabriel Bürgisser. Ich gehe sonst normalerweise auf Wettigen, in die FEG, bei der Wettigen, der Kreuzpunkt steht. Ich bin sonst gebürtiger Krankenpfleger. Bin jetzt in einer Spitex-Organisation, wo ich Geschäftsführung haben darf. Bereich Bildung habe ich noch unter mir. Mir ist Bildung sehr wichtig, so ein bisschen die Zukunft des Berufs, wie auch in der Gemeinde, die Zukunft der Gemeinde. Ich finde es cool, wenn es gute und grosse Kinderarbeiten hat. Ich bin sonst privat geheiratet und ich habe 3 Jungs zu Hause. 13, 10 und 7. Genau, so ein bisschen so weit zu mir. Es geht heute auch um den Salomo. Seine Weisheit steht nicht so im Vordergrund. Ich denke, wir werden ein anderes oder Salomo unter einem anderen Licht anschauen heute Morgen. Darum sind wir gespannt. Also, von Lehmziegeln und einem Waffenhändler. Ich liebe schräge Titel. Ich habe auch gerne schräge Titel. Vor allem Predigtitel, wo man nicht so genau weiss, was kommt denn jetzt wirklich. Weil wenn es dann immer heisst, ja, der verlorene Sohn, weiss man schon, was einem erwartet. Ich habe das nicht so gerne. Gut, Lehmziegel und einem Waffenhändler. Was ich vorhin gesagt habe, vor euch steht jemand, der im Bereich Mobilität einen Quantensprung gemacht hat. Jemand, der einen riesigen Fortschritt mitgemacht hat, einen Schritt nach vorne. Und zwar haben wir letztes Jahr ein neues Auto gekauft, ein Seat Alhambra. Also für uns ist es neu. Es ist ein Occasion-Fahrzeug mit dem Baujahr 2013. Von dem her nicht wirklich neu, aber was für uns wirklich neu ist, es hat Sensoren zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Es piepst, wenn man losfährt oder parkiert und in Nähe mal etwas ankommt, piepst es umso lauter. Also ich bin begeistert. Und jetzt denkst du vermutlich, ja, das ist jetzt nicht so ein Fortschritt, oder? Das haben wir schon lange. Ist es so? Für mich ist es absolut neu. Und wenn man es genau anschaut, für euch ist es auch mal neu gewesen. Ihr habt euch jetzt einfach daran gewöhnt und darum ist es nichts mehr Neues. Aber es war nämlich an dem Punkt, wo Rückfahrtsensoren etwas Neues waren. Wir sind von Sachen umgeben, die für uns alltäglich sind, die aber mal ein bedeutender technischer Fortschritt waren. Wir haben einen Beamer, Strom, Glühbirnen, eine Brille. Das waren alles mal Sachen, die es mal nicht gegeben hat, wo man ohne diese Sachen leben musste. Und wo das dann gekommen ist, sind das bedeutende technische Fortschritte gewesen. Und wenn man in der Bibel zwischen den Zielen liest, sieht man auch dort so ein bisschen technischen Fortschritt. Das steht auch schon erkennbar. Und so schon ganz am Anfang der Bibel. Wir lesen die Geschichte vom Turmbau zu Babel, 1. Mose, Kapitel 11. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Eine Ebene im Land Babel. Babel ist eine Wüstenregion, dort schon gewesen, heute auch noch. Und in der Wüste hat es keinen Stein, es ist eine Sandwüste. Das heisst, wenn du etwas bauen willst, dann musst du ein anderes Baumaterial nehmen als Stein, wie bis dahin. Und zudem, wenn du etwas Grosses bauen willst, dann ist Stein vermutlich nicht das geeignete Material, weil die sind unterschiedlich geformt, haben unterschiedliche Grössen, ist eine riesen Bütze, die alle sofort zu fertigen, damit sie nachher gut gebraucht werden für etwas Grosses. Und jetzt kommt der Fortschritt. Lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die ältesten Ziegel, die wir auf der Welt gefunden haben, sind aus der Region von Babel. Und sie bestehen aus Lehm. Lehm ist neben Holz und Stein eines der ältesten Baumaterialien und das älteste vorgefertigte Baumaterial überhaupt. Es wird angenommen von der Wissenschaft, dass der Lehmziegel in dieser Region erfunden worden ist und es gibt Leute, die behaupten, dass diese Verse da Dokumentation von dieser Erfindung sind. Und so explizit, wie das da steht, habe ich das Gefühl, sie haben etwas auf eine neue Art machen, dass sie es speziell so erwähnt haben. Lehm besteht aus Sand, Schluff und Ton. Alles Sachen, die es in dieser Region mehr als genügend vorhanden hat. Und Lehmziegel kannst du alle genau gleich formen. Und durch das kannst du auch präziser bauen. Und zusätzlich haben sie noch den Asphalt als Mörtel gebraucht, damit die Ziegel auch gut zusammenheben. Das ist technischer Fortschritt. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hast du das neu entdeckt. Lehmziegel und Mörtel. Was machst du jetzt damit? Oh, ich habe eine Idee. Komm, wir bauen etwas Gigantisches, was es bis jetzt noch nie gegeben hat. Wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal unserer Erhabenheit. Wir machen etwas, was bis jetzt noch niemand gemacht hat. Wir leisten etwas, was noch niemand geleistet hat. Ein Denkmal unserer Erhabenheit, damit alle sehen, wie gut und krass wir sind. Und wir wissen alle, wie die Geschichte ausgeht. Fortschritt kann eine Schattenseite haben. Die Leute haben den Lehmziegel erfunden. Und das ist schon etwas aussergewöhnlich. Sie haben eine neue Erfindung gemacht. Das ist nicht alltäglich. Aber sie wollen die Leistung, die sie erbracht haben, in Form von einem Turm allen präsentieren, damit alle sehen, wie gut und erhaben sie sind. Sie haben sich über ihre Entdeckung definiert, über ihre Erfindung. Sie sind nur gut und erhaben, weil sie den Lehmziegel erfunden haben. Weil sonst wären sie ja niemand oder Mittelmass, so ein bisschen der Pöbel. Im Grunde genommen war es auch die Entdeckung von der Leistungsorientierung. Du bist, was du leisten kannst. Verlassen wir die Geschichte und spulen ein bisschen im Schnellzugsverfahren ein bisschen nach vorne. Dann kommt Abraham und eine Verheißung von Gott, dass aus ihm ein grosses Volk soll werden soll. Der Stammvater von einer grossen Nation. Er hat einen Sohn, der hat 12 Söhne. Da kommt eine Hungersnot, sie gehen nach Ägypten. Und dort haben die 12 Söhne Kind und die Kinder haben wieder Kind und die Kinder haben wieder Kind. Und fast 400 Jahre vergönnt, bis Ägypten realisiert, du, wir haben wahnsinns viele Ausländer von diesen Juden in unserem Land. Da müssen wir irgendetwas machen. Also was machen sie? 2. Mose, Kapitel 1. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit und machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Also da haben wir wieder unseren Lehmziegel. Mit Gewalt zur Fronarbeit heisst nichts anderes als Sklaverei. Die Ägypter versklaven die Juden und sie müssen arbeiten. Aus Lehm Ziegel herstellen. Und als Jude denkst du aber so, oh, seit dem Turm von Babel startet der Lehmziegel als Symbol für Leistungsorientierung. Und was mache ich da den ganzen Tag? Ziegel herstellen. Jeden Tag ist genau gleich. Ich stehe auf und dann mache ich einen Ziegel und dann mache ich nochmal einen Ziegel und dann mache ich nochmal einen Ziegel und nochmal einen. Und der nächste Tag sieht genau gleich aus und der übernächste Tag sieht auch ganz genau gleich aus. Frage: In was besteht der Wert von einem Sklaven? Also, wenn ist ein Sklave ein guter Sklave? Wenn er Leistung bringt. Und wie wird er von einem guten Sklave zu einem besonders guten Sklave? Indem er mehr Leistung erbringt als die anderen. Und Sklaven schreien zu Gott und er beruft Mose, um sie zu befreien. Aber der Schuss geht an, fangen sie nach hinten raus. Weil der Pharao befiehlt im 2. Mose 5, liefert den Leuten kein Stroh mehr für die Herstellung der Ziegel. Sie sollen es ab jetzt selbst sammeln. Trotzdem sollen sie aber genauso viele Ziegel herstellen wie bisher und nicht einen weniger. Stroh verleiht dem Ziegel mehr Stabilität und es erhöht auch die Isolierfähigkeit. Die Juden haben jetzt erschwerte Arbeitsbedingungen. Sie müssen die gleiche Leistung in der gleichen Zeit erbringen, haben aber weniger Ressourcen zur Verfügung. Kennst du das so ein bisschen aus dem Arbeitsleben? Mehr müssen leisten, aber nicht mehr Ressourcen zu haben. Oder gleich viel leisten und weniger Ressourcen zu haben. Kommt das bekannt vor? Fühlst du dich manchmal auch ein bisschen wie in Ägypten? Ist manchmal auch deine Leistung das, was deinen Wert ausmacht? Wir sind in unserer westlichen Welt sehr vom Leistungsgedanken geprägt. Und es fängt schon mit den ganz kleinen Kindern an. Wann kommt das Kind Lob und eine Anerkennung und Wertschätzung über? Wenn es eine Leistung erbringt. Wenn das Baby sich das erste Mal vom Rücken selber auf den Bauch dreht, oh, dann klatscht alle. Oder wenn es die ersten paar Schritte laufen kann, ohne umzugehen. Aber wenn es einfach da liegt, das macht man vielleicht in den ersten paar Monaten. Und es geht nachher weiter im Kindesgehen. Wann kommt es dort Anerkennung über? Ja, wenn es innerhalb der Linie ausmalen kann. Oder der Linie entlang ausschneiden. Dann wird es lobend erwähnt. In der Schule sind es nicht die Noten. Und im Arbeitsleben werden wir ja nachher auch beim jährlichen MAB, bei der Mitarbeiterbeurteilung, ja auch an unseren Leistungen gemessen. Unser gesamtes System ist leistungsorientiert. Und es geht in der freien Zeit noch weiter. Dort messen wir uns doch mit unseren Freunden. Wie oft sind wir diese Woche im Fitness gewesen? Ah, nur einmal? Ja, ich bin eben zweimal gewesen. Unsere Gesellschaft ist gedanklich immer noch in Ägypten. Und ich will mehr als nur gut sein und darum muss ich es besser machen als andere. Und darum muss ich auch mehr leisten als die anderen. Und wenn ich es dann gemacht habe, dann mache ich ein Foto und poste auf Instagram oder auf Facebook und komme dann hoffentlich möglichst viele Likes über. Die Juden in Ägypten sind prägt von einem System von der Leistungsorientierung. Ich bin, was ich leisten kann. Nach der Befreiung von den Juden aus Ägypten führt Gott sie in die Wüste. Und dann sagt er, los, jetzt schauen wir zuerst mal, wie ihr neu leben sollt. Und er gibt ihnen Gesetz und die 10 Gebote. Und in dem ersten Gebot geht es ja vor allem um Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Aber nachher bei den restlichen Geboten geht es darum, wie sollt ihr als Gemeinschaft, als Volk neu anfangen zu leben, damit ihr ein gutes Leben habt. Und das erste von diesen Geboten lesen wir nachher im 2. Mose 20, ab Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Gott sagt, mach deine Arbeit. Schaffen ist wichtig. Aber du bist nicht das, was du leisten kannst. Dein Wert liegt nicht in deiner Leistung. Und darum sollst du einen Tag nicht arbeiten und du sollst dich daran erinnern, dass du nicht mehr in Ägypten bist und dass dein Wert nicht in dem liegt, wie viele Ziegel du herstellen kannst. Dein Wert liegt nicht in dem, wie viele Ziegel du herstellen kannst. Darum der Sabbat. Wir sind nicht mehr in Ägypten. Wo bist du? Bist du noch ein bisschen in Ägypten gefangen? Bist du in einem Denkmuster von der Leistungsorientierung? Wo bist du? Das ist ganz eine essentielle Frage. Und darum für die, die sich am Notizen machen sind, die können sich unten aufs Blatt ein W hin tun, ein bisschen unten links, und dann so einen Strich nach oben und dann so die Frage dazu, wo bist du? Und dass jedes Mal, wenn ihr das W oder über die Seite kommt, oder wenn ihr im Alltag ein W seht, dass ihr euch die Frage stellt, hey, wo bin ich? Wo bin ich gedanklich? Bin ich noch in Ägypten? Bin ich noch in der Leistungsorientierung drin? Und falls du unsicher bist, wie du die Frage sollst beantworten, ob du noch so ein bisschen ägyptisches Denken hast, dann habe ich 3 Kontrollfragen mitgenommen, die du mitnehmen kannst, um das für dich zu überprüfen. Die erste Kontrollfrage ist, ist es für dich schwierig, mal Pause zu machen, anzusitzen und einfach nichts zu machen? Also nicht etwas lesen oder nicht am Nattel etwas nachschauen. Sondern einfach sitzen und sein. Nichts machen. Die zweite Frage ist, ist es für dich schwierig, etwas Tolles zu erleben, etwas Lässiges zu machen, etwas Cooles zu produzieren, aber es niemandem zu sagen? Einfach für dich behalten. Einfach Freude daran haben. Und das Dritte ist, ist es schwierig für dich, Menschen, wo du das Gefühl hast, die sind ein bisschen weniger erfolgreich als du, als absolut gleichwertig anzuschauen. Und falls du eine oder mehrere von diesen Fragen mit Ja beantworten tust, hast du möglicherweise ein Leistungsproblem und du definierst dich zu fest über das, was du leistest, über das, was du machst. Und sich über Leistung zu definieren, ist ein Denkmuster, das dem von der Sklaverei sehr, sehr ähnlich ist. Gott hat die Juden in Ägypten nicht nur aus der Sklaverei befreit, sondern auch aus einem System der Leistungsorientierung. Und wenn du noch in dieser Leistungssklaverei bist, dann lass es los. Lass den Ziegelstein los, leg ihn an. Jesus ist gekommen, um dich aus dem Denkmuster von Ägypten zu befreien. Was du leisten kannst, ist nicht, was dich definiert, sondern dass du ein Geschöpf von Gott bist, der den Weg zurück zum Vater gefunden hat. Das definiert dich. Dass du ein Geschöpf von Gott bist, der den Weg zurück zum Vater gefunden hat. Das definiert dich. Wir spulen wieder ein bisschen nach vorne. Mit Gottes Hilfe schafft das Volk Israel, nach 40 Jahren aus der Wüste zu kommen. Sie nehmen das gelobte Land ein. Sie lassen sich nieder und werden aus einem Nomadenvolk zu sesshaften Landwirten. Und Gott segnet, was sie machen. Die Wirtschaft floriert. Das Land wird zu einem Königreich. Und wo der dritte König, der Salomo, auf dem Thron sitzt, hat das jüdische Volk einen Wohlstand erreicht, wie noch nie zuvor. Er gilt als der weiseste Mann auf der Welt. Für das Volk herrscht zum ersten Mal Frieden. Sie haben grosse Städte, der König einen prachtvollen Palast und sie bauen einen beeindruckenden Tempel, wo Gott selber einzieht. Ein Zeichen, ein Symbol von Gott ist mit uns, Gott ist unter uns. Alles ist gut. Alles? Nicht ganz. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, merkt man, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. 1. Könige 9. Das folgende ist der Bericht über die Fronarbeiter, die König Salomo verpflichtete, um das Haus des Herrn, den königlichen Palast, den Milo, die Stadtmauer von Jerusalem und die Städte Hazor, Megiddo und Geser zu bauen. Auf was beruht der Wohlstand vom Volk? Auf was ist das Königreich aufgebaut? Auf der Arbeitsleistung von zu Fronarbeit verpflichteten Leuten. Also auf Sklaverei. Moment, mit dem Haus des Herrn ist ja der Tempel gemeint. Also sie bauen einen Tempel für den Gott, den sie aus der Sklaverei befreit hat. Und wer baut den Tempel? Sklaven. Das Volk Israel ist aus der Sklaverei befreit worden und nur wenige Generationen später haben sie selber Sklaven. Sie sind von den Unterdrückten zu Unterdrücker. Wurden. Wie vorher die Ägypter. Dann werden die Städte Hazor, Megiddo und Geser erwähnt. Und das sind sogenannte befestigte Städte gewesen. Und das ist nichts anderes als ein Militärstützpunkt. Weil der Frieden muss ja auch gesichert sein, oder? Und was macht der König noch? Vers 26. Salomo schuf sich ein riesiges Heer aus 1400 Streitwagen und 12.000 Pferden. Er stationierte sie in den Garnisonsstädten und bei sich in Jerusalem. Israel ist eine gewaltige Armeemacht geworden. Und nur zwei Verse weiter. Salomos Pferde wurden aus Ägypten und aus Koe eingeführt. Die königlichen Händler erwarben sie dort zum üblichen Preis. Dann wurden sie an die Könige der Hethiter und an die Könige von Aram weiterverkauft. Streitwagen und Rösser sind die Basis von jeder erfolgreichen Armee. Heute wären das Drohnen, Panzer, Kriegsflugzeuge. Und was steht da? Er kauft sie in Koe und in Ägypten, also ihren ehemaligen Sklavenhalter, und verkauft sie dann den Hethiter und den Aramiter. Der König von Israel ist im Waffenbusiness. Das macht ihn zu einem Waffenhändler. Das ist unglaublich. Irgendetwas läuft da grausam schief. Und dann gibt es noch einen Vers, der für mich ganz offensichtlich ist, im 1. Könige 10, Vers 14. Salomo nahm alljährlich 660 Talente Gold ein. Ich habe zu dem Vers keine spezifische Auslegung gefunden, aber die Zahl 666 ist im Neuen Testament steht für alles, was Gott zuwider ist. Interessant ist aber, dass der Salomo nach wie vor dreimal im Jahr die übliche Gott Brand und Dankopfer dargebracht hat. Er hat ihn angebetet, hat seinen Willen wollen tun und Gott hätte sie auch gesegnet. Es steht im 1. Könige 10, 23. Auf diese Weise übertraf König Salomo alle anderen Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Vielleicht hast du es ein bisschen gemerkt, all die Verse, die ich jetzt gebracht habe. Es ist wie ein Bericht wo es darum geht, wie erfolgreich der Salomo ist und um wie viel erfolgreicher er als all die anderen ist. Irgendwie ist er in seinem Denken immer noch ein bisschen in Ägypten festgehalten. Und wenn einer Erfolg hat, dann spricht sich das um in der Nachbarschaft. Nächster Vers. Von überall her kamen die Menschen, um ihn zu sehen und Zeugen der Weisheit zu werden, die Gott ihm verliehen hat. Erfolg zieht Menschen an. Nieder, Bewunderer, Nachahmer. Und von einem spezifischen Besuch wird er berichtet. Nämlich dem von der Königin von Saba. Und es steht, dass nachdem sie seine Weisheit und seinen prachtvollen Palast gesehen hat, ist sie vor Staunen außer sich gewesen. Und sie hat dann gesagt, ab Vers 7, ich habe es nicht geglaubt, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Deine Weisheit und dein Reichtum sind weit größer, als man mir sagte. Wie glücklich dieses Volk sein muss, welch ein Vorrecht für deine Minister, dir Tag für Tag zu dienen und deine Weisheit zu hören. Also die Königin weiss schon, wie man einem Mann durchschmeichelt. Unglaublich. Es ist ganz interessant, dass es eine Frau ist. Frage euch Frauen, was würde passieren, wenn ihr heimkommt und ihr seht, euer Mann hat mal, ohne dass ihr es gesagt habt, den Geschirrspüler ausgeräumt oder die Wäsche einfach so zusammengelegt? Und ich würde dann zu ihm gehen und sagen, ich habe es nicht geglaubt, bis ich da angekommen bin und es mit meinen eigenen Augen gesehen habe, wie gut das ist, was du gemacht hast. Wie glücklich sind wir als deine Familie. Was für ein Vorrecht, dass wir dich als Vater und Ehemann haben dürfen. Was würde passieren? Zuerst würde dich noch ein bisschen kreuzeln anschauen. Aber wenn es mehrmals gehört, hat er dann plötzlich das Gefühl, ja, eigentlich bin ich schon in 7-7. Geschirrspüler sind einfach ausgeräumt. Und wenn Leute, oder auch Männer, wenn Männer das immer wieder hören und sagen überkommen, wie erfolgreich das sie sind und wie gut das sie sind, dann steigt das später einem zu Kopf. Und man wird ein bisschen süchtig danach. Und dann fährst du vielleicht an Sachen zu machen, wo du sagst, eigentlich mache ich das vor allem wegen der Anerkennung. Und vielleicht fährst du dann Sachen an zu machen, die eigentlich normalerweise nicht würdest machen, weil es gegen deine Integrität verstößt. Aber du machst es eben trotzdem wegen der Anerkennung. Und ich glaube, das ist genau das, was dem Salomo passiert ist. Als König hat er das Gesetz ganz bestimmt sehr gut gekannt. Und es gibt eine Passage im Gesetz, im 5. Mose 17, wo so ein bisschen sinngemäß heisst, wenn ihr dann mal ins verheißene Land kommt und euch dort niederlöhnt, werdet ihr wollen einen König haben. Und wenn ihr dann einen habt, ist es ganz wichtig, dass ab Vers 16, der König soll nicht viele Pferde besitzen. Er darf niemanden vom Volk nach Ägypten schicken, um dort Pferde zu beschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr dürft nie wieder nach Ägypten zurückkehren. Er soll sich nicht viele Frauen nehmen, damit er sich nicht vom Herrn abwendet. Und er soll sich nicht übermäßig viel Silber und Gold anhäufen. Und das sind Anweisungen, die direkt von Gott gekommen sind. Und was macht unser König nur ein paar wenige Generationen später? Er besitzt viel Ross. Er schickt Leute nach Ägypten, zum noch mehr zu posten. Er hat viel Silber und Gold, er wird sich viele Frauen nehmen und er wird sich vom Herrn abwenden. Wir wissen, wie am Salomo seine Geschichte weitergeht. Er nimmt sich 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Und viele von denen sind aus dem Ausland und die meisten von diesen Ehen sind politisch motiviert. Die stabilisieren den Frieden, die bringen gute Geschäftsbeziehungen. Aber die Frauen nehmen auch ihren Glauben und ihre Götze mit. Und am Salomo, sein Herz wendet sich immer mehr von Gott ab und diesen Götzen zu. Und das ist der Anfang vom Untergang für das Königreich. Das Land wird zerschlagen. Es teilt sich in das Nord- und in das Südreich und am Schluss kommen die Babylonier, erobert es und nehmen das jüdische Volk nach Babylon in Gefangenschaft. Und es schließt sich wieder der Kreis zum Anfang. Wir sind wieder in Babylon, /Babel. Und das Thema ist wieder Sklaverei und Gefangenschaft und die damit verbundene Leistungsorientierung. Es ist, als hätte der König Salomo vergessen, wer er ist und wo er herkommt und was seine Werte sind. Wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich jemand. Das war so sein Waffenhändler-Denken. Erfolg definiert mich. Und ich glaube, das ist etwas, wo du und ich auch ein bisschen kennen. Wir streben nicht nur nach Erfolg, aber auch Weil mit dem Erfolg kommt Anerkennung. Und Anerkennung gibt uns Wert. Also im Grunde genommen streben wir nach Wert streben und versuchen, über den Erfolg das überzukommen. Kommt dir bekannt vor? Erfolgreich sein wollen ist per se ja nichts Negatives. Aber wenn ich meinen Selbstwert daran knüpfe, dann kann es passieren, dass ich wie der Salomo meine gottgegebenen Werte vergesse. Und um jeden Preis erfolgreich wollen sein, das kann zu Burnout führen, das kann zu Eifersucht führen, das kann zu Mobbing führen, zu Undankbarkeit. Und das sind eigentlich grosse Probleme in der heutigen Zeit. Jetzt kannst du deinen Kugelschreiber wieder vornehmen. Und dann kannst du hinter das W kannst du noch ein E und ein R anschreiben für Erfolg. Und dann, wenn du das liest oder wenn du das R, die Buchstaben siehst in deinem Alltag, dass du dich wirklich fragst, bin ich wie der Waffenhändler einem Erfolgsdruck verfallen? Das ist die Fortsetzung von wo bin ich und bin ich einem Erfolgsdruck verfallen? Muss ich Erfolg haben? Das Spannende ist, Gott verlässt das Volk nicht, wo sie den Misserfolg haben und in Babylon wieder in der Sklaverei sind. Und mit dem sagt er, euer Erfolg, dein Erfolg ist nicht das, was dich definiert. Und ich möchte dir heute Morgen auch zusprechen, unabhängig davon, wie erfolgreich du bist im Geld verdienen, in deinem Job, als Eltern, als Mami, als Papi, in deinem Hobby. Das ist nicht das, was dich ausmacht. Was dich ausmacht, ist, dass du ein Geschöpf von Gott bist, das den Weg zum Vater zurückgefunden hat. Das definiert dich. In unserer Gesellschaft führen Leistung und Erfolg zur Anerkennung. Wir werden über das definiert. Aber im Reich Gottes läuft das anders. Dort geht es nicht um Haben oder um Machen, sondern um Sein, um Kind Gottes sein. Das ist das, was uns prägt, was uns ausmacht. Wir sind aber leider anders prägt von der Welt. Und was uns aber prägt hat, kann man auch wieder entprägen. Und etwas entprägen, da gibt es zwei Wege dazu. Es gibt einen äußeren Weg und einen inneren. Ich möchte zuerst etwas zum inneren Weg sagen und ich sage dem, das Waffenhändler-Denken ändern. Aus Gottes Perspektive bist du unendlich wertvoll. Einfach so, ohne dass du etwas dafür gemacht hast oder machen könntest. Leistung und Erfolg sind bei ihm in keinster Weise mit Wert gekoppelt. Das ist einfach so, das kannst du nicht wegdiskutieren. Dein Wert liegt in deiner Gotteskindschaft. Und es gibt ganz viele Bibelverse, die wir jetzt anbringen können, die das bezeugen. Das möchte ich da nicht machen. Aber wenn es für dich ein schwer fassbares Thema ist, dann tu doch mal Liebesbrief von Gott googlen. Und dann findest du eine Zusammenstellung von wunderbaren Versen aus der Bibel, voller Zusprüche und Aussagen darüber, wie wertvoll du für Gott bist. Und vielleicht kannst du diesen Brief ausdrucken, irgendwo aufhängen, wo du jeden Tag anschaust, oder du kannst vielleicht einzelne Verse daraus nehmen und darüber beten, darüber meditieren, auswendig lernen. Einfach dich mit dem auseinandersetzen. Aber vielleicht sagst du, ja, das ist jetzt noch zu wenig, ich brauche noch ein bisschen mehr. Dann denk mal über die Bibelstellen an, wo Jesus vom Johannes getauft wird. Dann lesen wir ja, der Himmel geht auf, der Heilige Geist kommt runter wie eine Taube. Und Gott sagt, das ist mein Sohn, an dem habe ich Freude. Was hat Jesus zu dem Zeitpunkt bereits gemacht? Nichts. Er hat noch niemanden geheilt, hat noch kein Gleichnis erzählt, hat noch nicht gepredigt, hat einfach noch nichts gemacht. Gott hat Freude an ihm, weil er sein Sohn ist. Und du bist auch Gottes Sohn oder Gottes Tochter. Gott gibt stellvertretend das Leben von seinem Sohn für dich. Obwohl du zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, noch nichts dazu beitragen hast, um dich würdig zu erweisen. Also wie fest muss er dich als wertvoll erachten? Weil du hast noch nichts geleistet gehabt. Denken verändern funktioniert nur, indem du dich ganz intensiv mit einem neuen Gedankengut anfängst auseinanderzusetzen. Das waren ein paar Impulse dazu. Nimm doch die mit und lass dich dein Begleiter werden. Fang an, in die Reflexion zu gehen. Und lass sie dein Denken, dein Waffenhänderdenken langsam verändern. Und durch das wird sich nachher auch dein Handeln verändern. Und durch das wird sich dein Leben verändern. Das ist so ein bisschen das Waffenhänderdenken, das ist der innere Weg, wenn ich dem sage. Aber vielleicht bist du ja ein bisschen ein Praktiker. Ein ganz anderer Lerntyp. Und dann kann man es auch von der anderen Seite angehen. Vom Machen. Zuerst machen. Und das nenne ich den Lähmziegel loslassen. Und da ist wirklich der Hinweis, fang an, so zu handeln, als ob man schon losgelassen hätte. Auf Englisch sagt man, fake it till you make it. Auch da habe ich drei Punkte. Und der erste ist, gib grosszügig von deinem Geld und deiner Zeit. Du hast Erfolg gehabt, super, lass andere an dem Erfolg teilhaben. Lass sie von deinem Erfolg profitieren. Und jetzt kommt der Clou. Sag es niemandem. Nicht posten, nicht rumverzählen. Zweite. Sitz jeden Tag, vielleicht fährst du mit 5 Minuten an, vielleicht kannst du schon für vorgestellt, schon mit 10 Minuten anfangen. Einfach an und mach nichts. Einfach sein. Nattel weglegen, einfach sein. Auch nicht irgendein Problem studieren. Einfach sein. Und so nach einer Woche kannst du dann nachher in die nächste Phase gehen. Fang an, geniessen, dass du einfach bist. Und der dritte Punkt. Schau auf den Erfolg der anderen. Du wirklich ganz genau schau, wo sind sie besser? Wo haben sie Erfolg? Wo haben sie etwas vollbracht? Und probier dich wirklich ehrlich für sie zu freuen. Gang vorbei, klopf ihnen um die Schulter und sag ihnen, wie gut, dass sie es gemacht haben. Ich kann dir garantieren, wenn du diese Sachen machst, das aussen, es wird etwas mit dir innen machen. Es wird anfangen, dein Denken ändern und dein Sein ändern. Und durch das wird sich dein Leben verändern. Ich komme langsam zum Schluss. Es ist nicht falsch, sich Mühe zu geben, hart zu arbeiten und eine gute Leistung zu erbringen. Erfolgreich sein ist keine Sünde. Ganz im Gegenteil. Zeit und Energie etwas investieren, um Früchte zu ernten, ist ein göttliches Prinzip. Ist etwas Gutes. Das ist okay. Aber es ist nicht das, was dich ausmacht. Und so wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei aus Ägypten befreit hat, kann er dich auch aus der Sklaverei von der Leistungsorientierung befreien. Mit seiner Hilfe kannst du das Waffenhändlerdenken ablegen, den Lähmziegel loslassen und eine neue Gesinnung erlangen. Aber so richtig, richtig geht das eigentlich nur mit dem Weg übers Kreuz. Und darum kannst du hinter diesen Buchstaben noch das Kreuz anmalen. Und das liest sich dann so. Am Kreuz ist der Wer, der dir Wert gibt. Am Kreuz ist der Wer, der dir Wert gibt. In Gottes Augen bist du unendlich wertvoll. Unabhängig von deiner Leistung, unabhängig von deinem Erfolg. Deine Aufgabe ist es, zu glauben, zu verinnerlichen, und zu leben. Und wenn du das schaffst, dann wird das der grösste Fortschritt, wo du jemals Teil davon wirst sein. Amen.